SRF 2 Kultur.
Wir haben den 5. März 2013 und da jährt sich heute der Todestag von Josef Stalin zum 60. Mal. Obwohl seine Diktatur Millionen von Opfern gefordert hat, ist Russland von einer Entstalinisierung weit entfernt. Im Gegenteil, Stalin genießt dort wieder höchstes Ansehen. Und das nicht nur bei konservativen Politikern, sondern vor allem beim einfachen Volk. Michael Lüse hat sich mit dem russisch-ukrainischen Schriftsteller Andrei Kurkow über Stalins Ruf im heutigen Russland unterhalten.
Andrei Kurkow, Sie haben sich als Schriftsteller sehr mit der sowjetischen und der postsowjetischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Ist es tatsächlich so, dass Stalin heute wieder viel mehr verehrt wird als früher?
Ja, das ist, man kann sagen, eine Renaissance, nicht des Stalinismus, aber der Idee, dass in Stalins Zeit es gab eine wahre Ordnung und Gerechtigkeit und alles war gut organisiert und die Leute waren besser von dem Staat betreut.
Ich möchte da nochmal nachfragen, warum hat sich das verändert? Warum ist da plötzlich diese Verklärung gekommen?
Die Leute dachten, dass die Stalins Geschichten zuerst gehörten schon alte Zeiten, sowjetische Zeiten, und sie dachten, dass jetzt etwas Neues wird aufgebaut auf diesem Land. Aber dann die Leute hatten mehr und mehr Schwierigkeiten im Leben und einfach dachten für lange Zeit nicht über Vergangenheit oder dachten, dass die Vergangenheit war viel besser organisiert und war menschlicher als Realität nach 91.
Und der Umstand, dass Stalin 18 Millionen Menschen auf dem Gewissen hat, vorsichtig geschätzt, spielt der keine große Rolle bei den jüngeren Leuten?
Jetzt nein, weil auch es gibt neue Bücher. Ich war ganz überrascht, diese Bücher in Moskau Buchladen zu sehen. Die neue Biografien von Stalin und seinen Freunden. Und in diese Bücher, die wirklich pro-kommunistische Historiker schreiben, dass Stalin war ein guter Crisis-Manager, gleich wie Beria.
Hat das Wiederaufkommen der Stalin-Verehrung auch mit dem Ende der Sowjetunion zu tun, also mit dem Verlust dieses großen Reiches?
Man benutzt das dafür, um zu sagen, dass als Sowjetunion das Territorium war viel stärker und wichtiger als jetzt Russland und die andere getrennte Republiken, ja.
Also eine gewisse Sehnsucht nach der großen alten Stärke.
Ja.
Warum gab es in Russland eigentlich bis heute nie eine Aufarbeitung dieser Diktatur? In Deutschland gab es das, Nürnberger Prozesse, aber auch mit vielen Filmen und Erziehungen. Warum gab es das in Russland bisher nie?
Das heißt, dass diese Bearbeitung war nicht von dem Staat, von dem Land organisiert oder unterstützt. Und für russische Ideologisten wichtiger ist, die Figur von Stalin als Figur des Siegers zu haben in Geschichte. Auch die Bücher von Solzhenitsyn oder von anderen Dissidenten sind nicht mehr gelesen und die Leute sind nicht mehr in Gulags Geschichte interessiert. Das ist das Problem des Landes.
Waren Sie es mal, die Leute in dieser Geschichte interessiert?
Ja, in Gorbatschows Zeit sicher. In Gorbatschows Zeit praktisch alle Bücher, die waren früher verboten, auch von Dovlatov, Solzhenitsyn und anderen, waren veröffentlicht und gelesen. Und dann die Auflagen solcher Bücher waren in Millionen verkauft. Und dann schon nach 1991, die Interesse war schwächer und bis Mitte 90er Jahre, das Leben war so kompliziert und schwer, dass die Leute dachten nicht mehr über Politik oder über Gulags Geschichte.
Reden wir noch kurz von heute. Putin organisiert jetzt wieder so eine Art Schauprozesse, Pussy Riot das Stichwort. Jetzt ohne die Verbrechen Stalin schmälern zu wollen, läuft es im Moment wieder auf eine Diktatur hinaus?
Das ist keine Diktatur, aber man kann sagen, das ist eine Karikatur auf Diktatur.
Wann sind Sie gestern Abend oder gar gestern Nacht ins Bett gegangen? Gehören Sie vielleicht zu jenen Menschen, die von sich behaupten, dass sie mit 5 oder 6 Stunden Schlaf auskommen? Doch Vorsicht, das kann ins Auge gehen, denn wer zu wenig schläft, ist nicht nur müde, er gefährdet auch seine Gesundheit. Das zeigen in letzter Zeit immer mehr neue Studien. Forscher haben jetzt sogar nachgewiesen, Schlafmangel wirkt sich auch auf die Gene eines Menschen aus. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Konzentrationsschwierigkeiten und sogar ein früher Tod. All das kann die Folge von zu wenig Schlaf sein. In einer Studie im Fachmagazin PNAS zeigen britische und US-amerikanische Wissenschaftler nun einen möglichen Mechanismus dafür auf. Schlaf verändert nämlich die Aktivität der menschlichen Gene, und zwar von insgesamt über 700 Genen. Christian K. Jochen, Leiter des Schlafzentrums der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel, erklärt.
Das waren vor allem Gene, die eine Funktion haben, zum Beispiel im Metabolismus, bei Entzündungsprozessen, bei der Immunabwehr und beim Stress. Also so grundlegende, wichtige Gesundheitsfaktoren konnten zum ersten Mal im Labor nachgewiesen werden.
12 Tage und 12 Nächte am Stück verbrachten die 26 Versuchspersonen unter streng kontrollierten Bedingungen im Schlaflabor.
Die Forscher haben zu bestimmten Zeiten in regelmäßigen Abständen Blut genommen und quasi die Aktivität verschiedener Gene gemessen.
Es zeigte sich, eine Woche mit etwas weniger als 6 Stunden Schlaf pro 24 Stunden hatte bereits einen nachweisbaren Effekt auf die Genaktivität.
Und das Interessante der Studie ist, dass sie nachweisen konnten, dass es eben Gene sind, die vor allem für grundlegende physiologische Prozesse beim Menschen sehr wichtig sind.
Allerdings, und das ist die gute Nachricht, ließen sich diese Veränderungen in den Genen mit einer Woche genügend Schlaf wieder rückgängig machen.
Die gleichen Versuchspersonen kamen ja dann wieder ins Labor. Der ganze Versuch wurde wiederholt. Der einzige Unterschied war, dass sie 8,5 Stunden schlafen durften. Und da war ja alles wieder im Lot. Also es ist eine kurzfristige Veränderung, aber es ist schon überraschend, dass es so wenig braucht, quasi, um einen Einfluss auf unsere Genaktivität zu sehen.
Schlafmangel wirkt sich also sehr schnell im Körper aus. Und zwar auch dann, wenn Menschen vielleicht gar nicht das Gefühl haben, zu wenig zu schlafen. Oder behaupten, mit 4 oder 5 Stunden pro Nacht locker auszukommen.
Neue Daten zeigen, dass die große Anzahl der Menschen eine Schlafdauer von 8 bis 9 Stunden sehr wahrscheinlich etwas wäre, was erstrebenswert ist. Und auch in großen Umfragen konnte man zeigen, dass Leute mit einer solchen Schlafdauer auch eine längere Lebensdauer haben.
Ob nun die gefundenen Genveränderungen auch für die langfristigen negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Schlafmangel verantwortlich sind, das sei noch unklar, sagt Christian K. Jochen. Trotzdem warnt er vor den Folgen chronischen Schlafmangels.
Viele Leute schlafen nur 6 bis 7 Stunden und wir leben schon in einer chronisch schlafdeprivierten Gesellschaft. Und dieses Problem wird immer noch zu wenig berücksichtigt, meines Erachtens, weil es eben ja zum guten Ton gehört, dass man auch kurz schlafen kann.
Aber kurz schlafen kann, wie auch immer der Mechanismus dafür aussieht, unter Umständen auch kurz leben heißen.
Das Kunsthaus Zürich steht vor einem großen Umbruch. Ein großer Neubau steht in den nächsten Jahren an. Und auch personell gibt's entscheidende Veränderungen. Denn das Kuratorenteam in Zürich wird ganz neu besetzt. Und einer der Neuen ist Oliver Wick. Er hat bisher als Kurator bei der Fondation Bayerler gearbeitet. Im Gegensatz zu dieser Privatsammlung ist das Kunsthaus Zürich eine öffentliche Kulturinstitution, die unter großem Erwartungsdruck steht und die auch immer die Politik im Nacken spürt. Wie geht man damit um und was reizt ihn an der neuen Aufgabe? Das habe ich Oliver Wick als erstes gefragt.
Also Sie sprechen es an, ich glaube gerade der Umstand, dass da eine ganz neue, man möchte fast sagen, Epoche beginnt. Also es wird in Kürze wahrscheinlich eine riesengroße Baustelle sein, nicht nur mit dem Neubau, der kommen wird, sondern natürlich mit allen damit verbundenen Konsequenzen für den Betrieb eines solchen Hauses. Das hat mich gereizt. Aber ich möchte vielleicht vorweg noch sagen, ich wurde zu diesem Gespräch eingeladen und ging eigentlich ganz unbelastet dahin, weil ich wahrscheinlich so im Hinterkopf auch dachte, ich bin ja eigentlich in festen Händen. Und was mich besonders gefreut hat, eigentlich zu spüren, ist, man wollte mich wirklich, man will da was Neues wagen, man will einen Aufbruch versuchen. Und da musste ich mir dann wirklich mit mir selber ins Reine kommen und mir überlegen, ja, wäre es nicht sinnvoll vielleicht in meinem Alter, ich bin doch auch schon 51 bald, nicht noch einmal was ganz Neues zu wagen.
Als neuer Kurator des Zürcher Kunsthauses ersetzen Sie auch Bice Kuriger, die im Sommer in den Ruhestand geht. Kuriger hat die Entwicklung des Kunsthauses genau 20 Jahre lang entscheidend mitgeprägt. Werden Sie Ihre Arbeit fortführen oder gehen Sie ganz neue Wege?
Ich glaube, das ist völlig vermessen, so etwas überhaupt zu sagen. Ich glaube, ich muss zuerst mal in Zürich ankommen. Ich muss mich in dieses neue Team einleben. Und das betrifft ja nicht nur die Museumsleitung, sondern das gesamte Haus, also auch die Restaurierung, die Mitarbeiter, die Aufsicht, alles, was dazugehört. Und dann gibt es ja auch Aufgaben, die ich quasi noch übernehmen werde, also die ich zuerst mal zu Ende führen muss. Und erst dann, denke ich, ist es langsam Zeit, sich da selbst zu positionieren, zu sehen, wo man sich wie einbringen möchte, wo meine Stärken liegen und was das dann für das Kunsthaus bedeuten kann.
Sich selbst einbringen, haben Sie gesagt. Wie sieht denn Ihre Handschrift als Kurator aus? Worauf legen Sie Wert?
Also ich habe in den letzten Jahren meiner Arbeit eigentlich immer mehr den Mut gefunden, mich von gewissen Konventionen zu lösen. Ich denke, eine Ausstellung ist etwas in sich Abgeschlossenes und als solches soll sie auch konzipiert werden. Damit meine ich vor allem, dass es eine ganz unmittelbare, direkte Bezugnahme zum Betrachter erfordert. Also ich möchte nicht in dem Sinne eine überdidaktisierte, strikt chronologisch gehängte Ausstellung präsentieren. Das entspricht mir nicht. Ich denke, man muss auf die Bilder hören und ihre Qualität sehen und die dann eben in einen Klang bringen, der ganz unmittelbar auf den Besucher wirkt.
Im Gegensatz zur Fondation Baylor ist das Kunsthaus im Besitz einer großen Sammlung. Diese Sammlung ist zwar hochkarätig wie ein prächtiger Eisberg, aber Sie können nur immer die Spitze davon zeigen und ziehen damit nur wenig Publikum an. Wie wollen Sie das in Zukunft handhaben?
Das ist ja genau das, was reizvoll ist, dass man eben auch mit Beständen arbeitet oder die wieder erschließt, die irgendwie links liegen gelassen werden. Ich muss auch sagen, ich denke, meine Arbeit in Zürich soll in keiner Weise als Konkurrenz zu Basel verstanden werden, so wie ich auch diese beiden Städte nicht in einer Konkurrenz sehen will. Also ich gehöre nicht zu jenen Baslern, die jetzt nie nach Zürich ziehen würden, ganz im Gegenteil. Und von dem her finde ich das eben eine spannende Aufgabe. Es hat mir eine sehr gute Freundin einen sehr schönen Satz mit auf diese neue Arbeit gegeben. Sie hat gesagt, ach, jetzt gehst du zu diesen vielen Giacomettis, die Baylor ja vor Jahrzehnten in die Giacometti-Stiftung quasi eingebracht hat. Und du nimmst etwas vom Besten mit, was man in der Schweiz mitnehmen kann, nämlich all deine Erfahrungen, die du bei Baylor gesammelt hast. Und genau aus diesem Grund finde ich es jetzt auch schön, eine ganz neue Aufgabe in Angriff zu nehmen.
Meint Oliver Wick, neuer Kurator des Kunsthauses Zürich. Es ist ein großes Prestigeprojekt der Nazis. Genau heute vor 70 Jahren kommt der erste deutsche Farbfilm Münchhausen in die Kinos. Das Drehbuch stammt aus der Feder des deutschen Kinderbuchautors Erich Kästner. Und obwohl Kästner der Gestapo als Kulturbolschewist übelster Sorte gilt, darf er das Drehbuch schreiben. Wie Kästner es außerdem geschafft hat, im Film des NS-Regime zwischen den Zeilen zu kritisieren, dazu der Beitrag von Michael Marek.
März 1943, während das nationalsozialistische Deutschland langsam in Schutt und Asche versinkt, wird eines der ehrgeizigsten und aufwendigsten Filmprojekte der NS-Zeit uraufgeführt. Münchhausen. Ganz im Stil der US-amerikanischen Hollywood-Komödien erzählt der Film die fantastischen Abenteuer des Lügenbarons aus Bodenwerder.
Man weiß von deiner Ritt auf der Kanonenkugel, von dem Gaul am Kirchturm hängen, von dem halbierten Pferd am Brunnen und so weiter.
Das Drehbuch stammt aus der Feder des Kinderbuchautors und streitbaren Pazifisten Erich Kästner. Seine gesellschaftskritischen Satiren und Gedichte waren vor 1933 gefragt, vor allem in den Feuilletons der Vossischen Zeitung und in Ossietzkys Weltbühne. Seinen Freunden gegenüber erklärt Kästner:
Der Filmauftrag kommt vom größten Lügner der Welt. Weshalb machen wir also nicht einen Film über den Lügner, der ihm am nächsten kommt, Baron Münchhausen?
Und auch sonst hat der Drehbuchautor Kästner seine Botschaft listig hinter den Filmbildern versteckt. Am Zarenhof begegnet Münchhausen dem Grafen Cagliostro, der ihn für seine finsteren Pläne gewinnen will. Zwischen beiden entspinnt sich ein denkwürdiger Dialog.
Wenn wir erst Kurland haben, pflücken wir Polen. Poniatowski, der sich heute noch Stanislaus II. Nennt, ist reif. Dann werden wir König.
In einem werden wir zwei uns nie verstehen. In der Hauptsache. Sie wollen herrschen. Ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder, schöne Frauen. Ich brauche das alles. Sie aber missbrauchen das.
Was Kästner hier literarisch erfindet, wird nur von der Wirklichkeit übertroffen. Das NS-Regime hatte Kurland und Polen längst gepflückt. Neu ist auch diese Figur in Kästners Drehbuch, Giacomo Casanova, der Frauenheld und scharfsinnige Beobachter seiner Zeit. Im Deutschland der allgegenwärtigen Geheimstaatspolizei warnt Casanova auf der Leinwand Münchhausen und die schöne Prinzessin Isabella d'Este.
Das Leben ist kurz, liebe Baron, unser Tod verjagt uns eh das interessante Spiel zu Ende. Venedig ist im Karneval ein gutes Versteck, Prinzessin, aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Die Staatsinquisition hat 10.000 Augen und Arme und sie hat die Macht, Recht und Unrecht zu tun, ganz wie es ihr beliebt.
Vielleicht war die Filmarbeit unterm Hakenkreuz für Erich Kästner auch ein Versuch, nicht mehr nur für die Schublade zu schreiben, ohne sich dabei an der Propaganda des NS-Regimes zu beteiligen. Schreiben als Überleben. 1958 verteidigte Kästner seine literarische Produktion während der NS-Zeit.
Im modernen und demokratischen Staate wird der Held zum Anachronismus, der Held ohne Mikrofone, zum tragischen Hans Wurst. Seine menschliche Größe hat keine politischen Folgen. Er wird statt zum Helden zum Märtyrer, er wird zur namenlosen Todesanzeige.
Erich Kästner in einer Archivaufnahme im Beitrag von Michael Marek. Für Leseratten und Bücherwürmer heißt es jetzt auf SRF 2 Kultur Ohrenspitzen. Wir haben einen Buchtipp für Sie. Er kommt von Literaturredaktor Rainer Schaper. Er empfiehlt Ihnen die Gantos von Ezra Pound, wobei ihn vor allem die widersprüchliche Figur des amerikanischen Dichters fasziniert.
Ein Mann in einem Metallkäfig, nachts angestrahlt im Licht der Scheinwerfer. Der Mann ist 60 Jahre alt und berühmt. Er ist Amerikaner, politischer Gefangener und der größte Dichter seiner Epoche. Ein Häftling in einem amerikanischen Internierungscamp wie auf Guantanamo. Aber der Käfig steht in Pisa, Italien. Das Datum ist der 26. Mai 1945. Wie kam der Mann dorthin? Ezra Loomis Pound war Faschist und Antisemit. Wie der Franzose Céline war er das nicht privat, sondern öffentlich. Er war es in seiner Arbeit in den Cantos. 5 Jahrzehnte hat an dieser ebenso umstürzenden wie rätselhaften Großdichtung geschrieben. Sie hat die moderne Lyrik revolutioniert, die Fesseln der Verse zerrissen, die befreiten Rhythmen zu ungekannten Formen geführt. Sein Motto? Make it new. Und Poesie ist die Neuigkeit, die neu bleibt. Wenigstens sollte sie es sein, nach Pounds Verständnis. Aber der Mann aus Idaho hat ein Trauma. Für den 1885 geborenen Ezra Pound sind es die Kriegsteilnahme der USA im Ersten Weltkrieg und die Verluste seiner Generation. Verantwortlich dafür ist das Geld und die Finanzwirtschaft. Pound sieht es so, bewundert Lenin, wie später Mussolini. In Pounds lyrischer Welt wird alles gesampelt. Italienische Renaissance und Thomas Jefferson, Homer, Dante und Slang. Sprache ist Sound und dabei so modern, dass der Sinn auch mal verborgen bleibt. Seit 1925 lebt Pound in Rapallo. Er schreibt weiter an den Cantos, doch das Politische gewinnt die Überhand. Ab 1941 steht Pound endgültig auf der falschen Seite. Bei Radio Roma hält er begeisterte Reden für Mussolini und gegen den Kriegseintritt der USA. Das ist Hochverrat. Was folgt, ist die Rache der Sieger. Pound wird verhaftet und interniert. Er entgeht nur knapp dem Todesurteil und verbringt die nächsten 12 Jahre in einer staatlichen Heilanstalt in Washington, D.C. Ein Gutachten hat er oft geisteskrank erkannt. Er ist 1958 entlassen, kehrt Pound nach Italien zurück. Auf einer geliehenen Schreibmaschine im Lager hat er seine Pisaner-Kantos geschrieben. Es werden die schönsten. I cannot make it cohere. Es will sich mir nicht einfügen, notiert er zuletzt. Die Pisaner-Kantos erscheinen 1948. Im gleichen Jahr erhält T.S. Eliot den Nobelpreis.
Die sterblichen Überreste des chilenischen Schriftstellers Pablo Neruda werden exhumiert. Das hat ein Richter entschieden, nachdem Zweifel an der Todesursache aufgetaucht sind, wie chilenische Medien berichten. Die Ermittler wollen dem Hinweis nachgehen, wonach Pablo Neruda in einem Spital vergiftet worden sei. Der Poet starb im September 1973, nur wenige Tage nachdem sein Freund Salvador Allende als sozialistischer Regierungschef Chiles von Augusto Pinochet gestürzt worden war. Offiziell hieß es, Neruda sei an Prostatakrebs gestorben. Die Schweizer Bibliotheken platzen aus allen Nähten. Es herrscht seit Jahren akuter Platzmangel. Nun schließen sich 5 Kantone zusammen, damit Teile ihrer Bestände in einem neuen Außenlager im Kanton Luzern aufbewahrt werden können. Das neue Gebäude soll Platz bieten für bis zu 14 Millionen Büchern und in 3 Jahren in Betrieb genommen werden. Außerdem sollen Synergien genutzt werden. Das heißt, Bestände werden zusammengelegt und doppelte Exemplare abgebaut. Bei den beteiligten Instituten handelt es sich neben der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern um die Bibliotheken der Universitäten Zürich und Basel, die Zentralbibliotheken Zürich und Solothurn sowie die Aargauer Kantonsbibliothek.
Seit 7 Jahren ist in der Stadt Zürich ein Fabrikareal besetzt, die BINZ. Auf dem Areal wurden in den letzten Jahren hunderte Kunstprojekte realisiert. Und kurz bevor die Besetzer das Gelände verlassen müssen, kam es am Wochenende zu Ausschreitungen. Und das ist heute Thema im Tagesanzeiger. David Vogel.
Und mit dieser gewalttätigen Demonstration von Samstagabend haben die Kulturschaffenden von der BINZ viel Wohlwollen verloren. Noch im vergangenen Dezember haben ja die Besetzer einen Aktionsmonat in der Stadt Zürich durchgeführt und damit für einigen Goodwill gesorgt. Für viele in der Stadt ist es nämlich nachvollziehbar, dass es Theatergruppen, Musikbands und Künstler gibt, die für Selbstbestimmung und Freiräume kämpfen. Und genau solche Freiräume, solche Zwischennutzungen gibt es in Zürich schlicht zu wenig und die Aktivisten wollten deshalb in der BINZ bleiben. Am Samstagabend artete eine Demonstration allerdings aus. Es wurden Mittelklasseautos beschädigt, Quartierläden besprayt und sogar ein Caritasladen wurde ausgeraubt. Der Tagesanzeiger schreibt nun in einem Leitartikel, mit diesem Verwüstungszug hätten die Aktivisten alle Sympathien in der Bevölkerung verloren. Die Subkulturszene habe versagt. Es sei allen klar, dass nicht die Kulturschaffenden selber gewalttätig wurden, aber sie hätten es nicht geschafft, gewalttätige Elemente aus ihren Reihen zu entfernen. Der Artikel endet ganz schlicht mit 2 Worten: Adieu, BINZ.
Der englische Schriftsteller Len Deighton hat Literaturgeschichte geschrieben. Sie kennen Len Deighton nicht? Keine Sorge, sein historischer Wert liegt nicht daran, was er geschrieben hat, sondern wie er es getan hat.
Len Deighton ist der erste Schriftsteller, der seinen Roman mit Hilfe eines Computerprozessors geschrieben hat. Das war 1968, wie man nun herausgefunden hat. Die Süddeutsche Zeitung erzählt heute mit einem leicht ironischen Unterton und Augenzwinkern über die Umstände, wie Deighton dazu kam, für eine Zäsur zu sorgen, indem er seine liebgewonnene Schreibmaschine zur Seite legte, um es mal mit einem elektronischen Medium zu versuchen. 1968 also, da schaffte sich Deighton einen Koloss an. Ein IBM-Gerät war das mit dem komplizierten Namen Magnetic Tape Selectric Typewriter, kurz MT-72. 10.000 Pfund hat dieses Gerät gekostet und für den Einzug in Deightons Wohnung in London musste sogar ein Fenster ausgehängt werden. Einen Monitor hatte das Gerät nicht, der Text wurde nämlich auf ein Magnetband gespeichert. Und wie Mark Twain, der mit Life on the Mississippi den ersten Roman auf einer Schreibmaschine geschrieben hatte, tippte Len Deighton sein Werk nicht selber, sondern er hatte die Unterstützung einer fleißigen Assistentin mit dem schönen, romanverdächtigen Namen Miss Eleanor Handley, und entstanden ist ein Krimi mit dem Titel Bomber, der eine Anekdote aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Die ganze Geschichte über den ersten Roman, der mit Hilfe eines Computerprozessors geschrieben wurde, ist heute in der Süddeutschen Zeitung nachzulesen.
Sekunden Wissen.
Nur wenige Menschen haben das 20. Jahrhundert so nachdrücklich und grausam geprägt wie Josef Stalin, der heute vor 60 Jahren starb. Hans-Jörg Schulz über die letzten Stunden des sowjetischen Diktators.
Im luxuriös ausgestatteten Kino im großen Kremlpalast begann der 28. Februar 1953 für die engere sowjetische Führung mit amerikanischen Cowboy- und Kriminalfilmen. Am Abend traf man sich in Stalins Lieblingsdatscha Kuntsevo, 15 Kilometer außerhalb von Moskau, zu langen Monologen und deftigen Gelage. Chruschtschow war dabei und Bulganin auch, und der Chef ließ großzügig vom roten Weine aus der georgischen Heimat auffahren. Stalin steht für der Stählerne, aber der Stählerne litt an heftigen Bluthochdruck, an Schwindelanfällen und Arthritis, sodass seine Ärzte ihm eigentlich Mäßigung empfohlen hatten. Aber Stalin trank nicht nur viel an diesem 28. Februar 1953, er zog auch wieder seine Strippen und bereitete in großem Stile neue Intrigen gegen einige seiner Mittrinker vor. Als der Stählerne um 4 Uhr morgens seine Gäste verabschiedet hatte, zog er sich auf sein Zimmer zurück. Am Abend des 1. März fanden ihn die Bediensteten in Unterhemd und Pyjamahose auf dem Boden. Er soll erbärmlich ausgesehen haben, und die Welt sollte lange nichts vom Ende des roten Zaren erfahren. Kreml-intern kursierten Gerüchte, ein Giftanschlag habe zum Schlaganfall geführt. Offiziell wurde dann am Morgen des 6. März verkündet, Josef Stalin sei um 9.30 Uhr am 5. März 1953 an den Folgen von starken Gehirnblutungen im Alter von 74 Jahren gestorben. Zu den noch am 28. Februar geplanten weiteren stalinistischen Säuberungsaktionen bei Volk und Führung sollte es also nicht mehr kommen. Am 9. März 1953 wurde Josef Stalin auf dem Roten Platz in Moskau unter Teilnahme vieler tausend Kommunisten aus aller Welt beigesetzt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.